Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Die Themen Inflation, Rezession und viel zu hohe Energiepreise treiben ja nicht nur uns Normalbürger um, sondern natürlich auch viele Geschäftsleute, viele Unternehmen. Und dazu darf ich heute Dr. Ulrich Stephan von der Deutschen Bank, Chefanlagestratege für nämlich gerade Privat- und natürlich Geschäftskunden, Firmenkunden begrüßen. Herr Dr. Stephan, was ist denn momentan so die dringlichste Frage Ihrer Kunden, wenn die zu Ihnen kommen?
Ja, es ist natürlich Gas und die Gasversorgung. Wird man frieren im Winter auf der einen Seite? Wird man Gas für Produktion? Kriegt man Vorprodukte? Also das Gasthema ist natürlich ein ganz präsentes. Und das zweite ist dann die Inflation. Wie kann ich mein Geld anlegen, ohne eben Verluste hinnehmen zu müssen? Wir wissen alle, auf dem Konto kriegt man die Inflation sozusagen direkt eingebucht. Aber natürlich haben wir auch ein erstes Halbjahr hinter uns, wo ja auch Renten- und Aktienmärkte sehr schlecht performt haben. Da kamen schon ein paar Erinnerungen Richtung 70er Jahre auf.
Welche Antworten geben Sie denn dann gerade zum Thema Inflationsschutz? Denn gerade die Unternehmer, die haben ja auch Ängste und Befürchtungen, dass alles noch mal weiter nach oben laufen könnte.
Ja, man kann natürlich sich relativ einfach machen und über sozusagen Realinvestments reden, also über Aktien, über Immobilien. Das ist, glaube ich, auch langfristig richtig. Allerdings werden wir natürlich Schwankungen haben. Wir sehen das ja auch jetzt wieder in der Berichtssaison. Insofern muss man gucken, wo kann man inflationsgeschützt anlegen, wo kann man möglicherweise auf Inflationserwartungen setzen und diese Dinge mehr. Aber es ist auch klar, wenn man vergleicht mit den 70er Jahren, wenn die Notenbanken nicht gegen die hohe Inflation vorgehen, dann wird es im Grunde schwierig und dann hat man wenig Anlageklassen, die wirklich positiv performen.
Jerome Powell, Fed-Chef in den Vereinigten Staaten, hat das Thema ja recht frühzeitig angegangen und der fackelt ja auch nicht lange, der dreht da ordentlich an der Zinsschraube rum, während wir im Euroraum ja mit Christine Lagarde eher zögerlich unterwegs waren. Jetzt soll es ja einen ersten Zinsschritt geben, 0,5% sogar, muss man sagen. Ausgemacht waren ja 0,25. Wird das was nutzen, um der Inflation Herr zu werden? Die Amerikaner bei 9,1%, hier in etwa bei 8% für die Eurozone, wenn es denn mal überhaupt passt.
Also die Amerikaner sind uns sicherlich ein paar Monate voraus, sowohl was die Inflation, aber auch was die Inflationsbekämpfung angeht. Wir rechnen schon damit, dass man den Höhepunkt in den USA wahrscheinlich jetzt gesehen hat. In Europa wird das noch bis zum Herbst dauern. Kann sein, dass es jetzt einen kleinen Dip gibt, aufgrund auch administrativer Preise, also 9 Euro. Ticket oder eben die Benzinzuschüsse, die da gewährt worden sind. Aber Frau Lagarde und auch Jerome Powell haben im Grunde genommen die Forward Guidance vom Tisch gezogen. Also man hat jetzt Zinsschritte nochmal unternommen, man lässt aber etwas im Dunkeln, wie man in Zukunft mit den Zinsen und damit der Inflationsbekämpfung umgehen will.
Ja, jetzt hat man ja sogar von der EU, wir waren ja eben beim großen Thema Gas, einen Notfallplan herausgegeben. 15% sollen da an Gas gespart werden, aber da haben direkt die Spanier und die Portugiesen schnell die Hand gehoben und gesagt, das können wir auf gar keinen Fall einhalten. Wie sehen Sie diesen Notfallplan der EU aktuell?
Ja, ich glaube, es ist zunächst mal eine Absichtsbekundung. Mal gucken, wie dann die einzelnen Länder reagieren, wenn es soweit kommt. Ich hoffe ja nach wie vor, dass wir es wirklich schaffen, auch Gas einzusparen und die Speicher weiter aufzufüllen. Ich glaube auch, dass das der Jahreswechsel 2022/23 noch nicht das große Problem wird. Ich glaube, die Herausforderung wird dann wirklich 2023/24 sein. Wenn wir also jetzt die Gasspeicher vollkriegen, wenn sie dann leer sind im Frühjahr, will sie dann für den übernächsten Winter wieder gefüllt. Also insofern bleibt uns diese Diskussion sicherlich noch länger erhalten.
Also spannende Zeiten nach wie vor. Sie sprachen es eben so richtig schön an. Wir haben ja auch momentan Quartalsberichtssaison. Ja? Und da werden ja jede Menge Zahlen aus Deutschland und den Vereinigten Staaten präsentiert. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, es gilt nicht nur am Zahlenwerk, ob eine Aktie rauf oder eher runter geht, sondern vor allen Dingen am Ausblick der Vorstandsvorsitzenden. Ist man da eher positiv gelaunt oder negativ? Welchen Eindruck haben Sie von der Berichtssaison aktuell?
Ja, ich glaube, dass sie auf einer Indexebene im Moment fast keine Rolle spielt. Da sind eben Gas- und Notenbanken, Inflation, Konjunkturaussichten sehr viel wichtiger. Für einzelne Aktien ist das natürlich so. Wir haben jetzt in Amerika große Technologiewerte gesehen, mäßig berichtet, zum Teil sogar gar nicht gut. Trotzdem war der Ausblick dann sehr ordentlich und das hat die Aktien dann tatsächlich nach oben getrieben. Also insofern ist das richtig. Die Berichtssaison insgesamt läuft okay, würde ich sagen. Wir sind etwas schlechter, als wir das in den Vorquartalen waren. Also tatsächlich die schlechteste Berichtssaison seit dem vierten Quartal 2020. Aber die Gewinne wachsen immer noch. In Europa werden sie sogar noch weiter nach oben korrigiert momentan, was stark an Öl und Gas natürlich liegt. Aber die Berichtssaison insgesamt ist, würde ich sagen, besser als von vielen erwartet worden war.
Das heißt, das Zahlenwerk, was wir von den Aktiengesellschaften kriegen, ist gar nicht so schlecht. Sehen wir allerdings momentan mal auf den IFO-Geschäftsklimaindex oder halt eben auch auf den GfK, den Konsumklimaindex. Fällt der GfK so tief wie seit der Erhebung 1991 nicht mehr. Heißt also Konsumlaune eigentlich ziemlich im Keller momentan?
Ja, das ist so, das stellen wir auch in den Vereinigten Staaten fest. Man sieht es auch an den sogenannten PMIs, also Purchasing Manager Indizes, Einkaufsmanager Indizes der Unternehmen, Befragungen, die hier stattfinden, unter 50 gefallen. Das ist eigentlich schon Rezessionsniveau. Also ich glaube schon, dass der Markt auch viel vorweggenommen hat im ersten Halbjahr, dass er ja Rezession quasi schon eingepreist, zumindest eine milde. Und jetzt werden wir abwarten müssen, wie es mit dem Gas weitergeht, ob es bei einer möglicherweise milden Rezession bleibt oder ob es noch etwas schlimmer wird. Das hängt dann von den Gaslieferungen ab und das ist im Moment so das Spannungsfeld, in dem sich die Aktienmärkte bewegen.
Ja, das heißt also, Energie steht nach wie vor on the top, gar keine Frage. Und dass der Konsument sagt, zuerst mal Kühlschrank voll machen, tanken, ja, das ist wichtig natürlich und die eigene Energie bezahlen, kann man ja irgendwo nachvollziehen. Wenn wir jetzt das Thema Inflationsschutz nochmal angehen, wäre denn zum Beispiel eine Investment vor allen Dingen in Dividendentitel etwas, was Sie gerade dementsprechend forcieren könnten?
Also ich glaube, dass der Zinsanstieg noch nicht vorbei ist. Ich glaube, dass die Notenbanken sich noch mehr anstrengen werden müssen. Man hat das ja auch verbal angedeutet, obwohl man, wie gesagt, diese Forward Guidance ein Stück weit vom Tisch genommen hat, aber dass es weitere Zinserhöhungen geben wird. Und insofern wäre ich tatsächlich vorsichtig bei Wachstumstiteln, bei Technologie und würde eher in die defensiveren gehen. Dazu gehören Dividendentitel. Zumindest solange wir diese Diskussion haben um Inflation, Geldpolitik und Rezession. Langfristig, glaube ich, kann man dann in die Dips tatsächlich hinein kaufen, weil, wie gesagt, der Markt hat schon viel vorweggenommen. Wir haben eines der schlechtesten ersten Halbjahre gesehen seit vielen Jahrzehnten. Und insofern ist auch schon eine Menge eingepreist.
Da wäre ja gerade, wie er manchmal so bezeichnet wird, der etwas langweilige Witwen- und Waisenindex, der DAX, doch hervorragend geeignet für so ein Investment.
Ja, der DAX ist eigentlich ein sehr zyklischer Index, weil Deutschland eine sehr offene Volkswirtschaft ist. Wir sehr stark am Export viele konjunkturabhängige Güter produzieren und insofern wäre ich mit Witwen und Waisen beim DAX etwas vorsichtig. Da gibt es also durchaus defensivere Indizes. Also wenn man investiert in Indizes, auch immer auf die Zusammenstellung gucken. Und der DAX ist eben zyklisch und man sieht das ja auch dieser Tage, dass mit diesen Konjunkturängsten ein deutscher Aktienindex weniger gut performt als die etwas defensiveren Indizes, die es in Europa gibt oder auch in den Vereinigten Staaten.
Nun weiß ich, dass Sie natürlich einen globalen Blick haben, nicht nur Amerika, sondern natürlich letztlich auch nach Europa. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen Schwierigkeiten. Emmanuel Macron, Präsident Frankreichs, hat schon nichts mehr zu sagen in seinem eigenen Parlamentshaus. Ja, und in Italien, da scheppert es gerade auch ganz ordentlich. Mario Draghi hat seinen Hut auch in den Ring geworfen. Eigentlich bis dato sicherlich keinen schlechten Job gemacht. Jetzt hat man Ängste und Befürchtungen, dass gerade im Anleihengeschäft, wenn es zu Unruhen in Italien kommen könnte, dass das halt eben dementsprechend massiv betroffen ist. Muss man sich da Sorgen machen?
Ich glaube, man sollte schon sehr genau darauf achten, was da am 25. September denn passieren wird. Im Moment führen die Brüder Italiens, also eher am rechten Rand gelegen, nicht sehr europafreundlich. Da kann noch viel passieren in der Zwischenzeit, aber darauf wird man schon achten. Man hat auch gesehen, dass die Risikoaufschläge auf Bundesanleihen wieder sehr hoch gelaufen sind. Die Europäische Zentralbank hat ja ein besonderes Instrument erfunden, um dagegen zu arbeiten. Aber die große Frage ist eben, eben gilt ein solches oder kann man ein solches Instrument auch einsetzen, wenn es im Grunde politische Unruhen sind. Also die Diskussion ist noch nicht ausgestanden und insofern kann es sein, dass wir tatsächlich noch ein bisschen Stress von der italienischen Seite sehen werden, aber das hängt dann natürlich davon ab, wie Ende September gewählt werden wird und ob es eine stabile Regierung denn dann wird.
Jetzt haben wir dem letzten erst kürzlich, ich meine, wir haben es ja kommen sehen, letztlich Euro-Dollar-Parität, ja, also 1:1 im Prinzip. Schadet uns das mehr oder kann uns das bei Zeiten auch nützen, wenn wir denn dementsprechend dann billigere Waren an die Amerikaner verkaufen können?
Also kurzfristig ist das wahrscheinlich so, dass es eher hilft, weil natürlich die Exporte wettbewerbsfähiger werden. Langfristig, also wenn man wirtschaftshistorisch konnte das mit Herrn Plumpe, Herr Professor Plumpe hier von der Frankfurter Universität diskutieren, ist es tatsächlich so, dass eine starke Währung eher nutzt, weil die Unternehmen sich mehr anstrengen müssen, bessere Produkte, wettbewerbsfähiger, produktiver zu sein. Und insofern ist das kurzfristig vielleicht eine gute Situation, langfristig könnte es aber eher zu Problemen führen.
Das muss ich zum Abschluss natürlich mal nachfragen. So manch einer hat sich ja als Inflationsschutz, das ist ein bisschen deutsch, Gold nach Hause geholt in Barren und in Münzen. Wie stehen Sie dazu, Gold als Inflationsschutz?
Hat in vielen Jahren funktioniert, in diesem Jahr bisher nicht. Der Goldpreis ist deutlich zurückgekommen, was, glaube ich, an den Opportunitätskosten liegt. Also einfach die Zinsen sind gestiegen, auch die Realzinsen sind deutlich gestiegen. Und das hat dann auf den Goldpreis gedrückt. Da ich annehme, dass die Notenbanken noch mehr tun werden müssen, um die Inflation wieder Richtung 2% zu kriegen, wäre Gold im Moment nicht meine erste Wahl. Aber eine gewisse Absicherung auch vor politischen Risiken kann man sicherlich eingehen. Also insofern will ich auch niemandem seinen kleinen Anteil an Gold ausreden.
Ja, das ist eine Glaubenssache, das Thema Gold. Und so manch einer, vor allen Dingen die jungen Leute, die nicht an Gold geglaubt haben, die waren ja dann der Meinung, dass Kryptowährungen, insbesondere der Bitcoin, als Inflationsschutz gilt. Aber wenn ich mir überlege, im November noch bei 69.000, jetzt gerade mal rund um die 20.000. Wie sehen Sie das, Kryptowährungen als Inflationsschutz, Herr Dr. Stephan?
Ja, das ist auch eine Glaubensdiskussion, die da tobt. Ich bin kein besonderer Fan von Kryptowährungen, weil ich glaube, dass am Ende die Staaten nicht ihre Hoheit über das Geld und das Zahlungsverkehrssystem aufgeben werden. Wir wissen, dass praktisch alle Notenbanken rund um den Globus an eigenen Kryptowährungen arbeiten. Insofern, ja, sagt manch einer, dass Kryptowährungen laufen würden wie Gold oder wie Diamanten. Tatsächlich sind sie aber sehr zyklisch und bewegen sich eher wie Kupfer. Und damit sind sie aus meiner Sicht kein Inflationsschutz.
Wenn die Privatkunden, die Geschäftskunden aktuell auf Sie zukommen und sagen, Mensch, Herr Dr. Stephan, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Nicht nur Inflationsschutz, sondern Anlage für die nächsten Wochen, Monate oder Jahre. In welche Sektoren würden Sie die dann reinschicken?
Also kurzfristig, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, wäre ich eher vorsichtig, eher bei defensiven Titeln, solange wir eben diese Diskussion um Inflation, Notenbanken, mögliche Rezession haben. Wenn man etwas durch diesen Nebel durchguckt und in die Zukunft, dann haben wir natürlich gewaltige Aufgaben in der Infrastruktur, im Klimaschutz, im Arten-, im Umweltschutz vor uns. Und da würde ich Investitionen machen. Gar nicht so sehr speziell, sondern es gibt Lacke für Schiffe, die Schiffe besser gleiten lassen durch die Meere, weil sich weniger Muscheln anhängen, Transistoren, Kabel, natürlich Windkraftanlagen, Solar. Also eine riesige Investitionswelle in Infrastruktur für den Umweltschutz steht hier vor uns und das sind, glaube ich, Themen, in die man dann gut investieren kann in den nächsten Jahren.
Das heißt, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Dr. Ulrich Stephan, nach wie vor noch ein bisschen bullisch, muss ich sagen, noch ein bisschen positiv. Die Welt geht bekanntlich auch nicht so schnell unter. Und wie der Kölsche immer sagt, ne, et het noch immer Jotje Jange. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war Mick Knauf hier aus der Frankfurter Börse für Wirtschaft TV.